Es gibt ein Körpersystem oder ein Körper-Geist-Seele-System, das Energie braucht, um richtig zu funktionieren. Und die Frage ist nur, wie löse ich alles, was mir Energie raubt und wie füge ich mir wieder mehr Energie zu? Ob das jetzt Erreger sind, ob das jetzt irgendwelche Chemikalien sind, die ein Problem für mich waren oder nur seelische Themen oder ich einen Autounfall hatte und mich davon erholen muss, ist völlig egal. Aber es geht immer darum, dem Körper seine Energie wieder zurückzugeben, damit er heilen kann. Und dafür gibt es nicht einen Weg. Dafür ist jeder Anfang richtig und egal, wo ihr anfangt, es ist immer mehrdimensional. Es hat immer mehr Ursachen und egal, wo ihr anfangt, es ist richtig. Und wenn ihr merkt, ihr kommt an einem gewissen Punkt nicht mehr weiter, dann guckt ihr euch die nächste Ebene an. Hauptsache, ihr fangt überhaupt an. Egal welcher Anfang, er ist richtig. Die heutige Folge fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch für mich an, weil es die erste Folge seit Januar ist, ja, die ich ganz alleine aufnehme. Seitdem gab es, glaube ich, nur noch Interviews bzw. Gespräche und es ist ganz, ganz seltsam, auf einmal wieder alleine hier zu sein. Aber gut, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Die Folge nehme ich heute alleine auf, nicht weil mir es an Gesprächsgästen fehlen würde, sondern weil ich eine Frage beantworten möchte, die mir jetzt seit den letzten Wochen, also eigentlich seit Start dieses Podcasts, unheimlich oft gestellt wurde und in den letzten Wochen noch vermehrter. Das könnte einfach an der Tatsache liegen, dass ich, seitdem ich mit diesem Podcast begonnen habe, einfach unheimlich viele ganz großartige Gesprächspartner hatte aus den verschiedensten Bereichen, die alle unheimlich wertvolle und viele Informationen geteilt haben, die einen aber eventuell auch ein bisschen überrollen können. Und deswegen bekomme ich, glaube ich, so viele Nachrichten mit ungefähr dem gleichen Text. Geht immer ungefähr so. Hi Easy, vielen, vielen, vielen Dank für deinen tollen Podcast. Ich hatte ganz viele Aha-Momente. Das und das und das und das waren meine Lieblingsfolgen. Ich fand die und die und die und die Person ganz toll. Jetzt ist es bei mir so, dass ich schon seit sehr vielen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe. Ich habe sowohl psychische als auch körperliche Beschwerden und ich habe zwar jetzt ganz viel neue Informationen, aber irgendwie fühle ich mich jetzt so ein bisschen überfordert und weiß überhaupt nicht richtig, wo ich jetzt anfangen soll oder bei wem ich einen Termin buchen soll, zu wem ich gehen soll, wo ich mich behandeln lassen soll. Und ich finde jetzt keinen Anfang. Also kannst du mir vielleicht einfach sagen, wo ich jetzt anfangen soll? Und genau diese Art Nachrichten bekomme ich eigentlich mittlerweile fast jeden Tag. Das wandelt sich immer ein bisschen. Es sind mal Menschen dabei, die haben vielleicht oder glauben, sie haben nur körperliche Beschwerden und Symptome. Es gibt Leute dabei, die haben nur psychische Beschwerden oder Symptome. Aber diesen Podcast hören eben nicht nur einfach interessierte Menschen, die ihr sowieso schon schönes Leben noch ein bisschen bewusster und noch toller leben wollen, sondern eben auch viele, viele Menschen mit schon lang anhaltenden Symptomen, Beschwerden, Diagnosen, Erkrankungen, chronisch kranke Menschen, die versuchen, neue Blickwinkel und Perspektiven zu finden. Und ich kann durchaus verstehen, dass diese ganze Masse an Informationen und an verschiedenen Blickwinkeln dieser ganzen verschiedenen Menschen dazu führen kann, dass es im Gehirn einfach irgendwann nicht mehr klar ist, was jetzt wie, wann, wo am besten wäre, als erstes umzusetzen, weil es einfach sehr, sehr viele Informationen sind. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich niemandem die Entscheidung abnehmen, was, wann, an welcher Stelle an Behandlung oder Therapieverfahren sinnvoll wäre oder wo Person XY oder du jetzt speziell anfangen sollst. Das kann ich aus verschiedenen Gründen nicht. Erstens ist es nicht meine Verantwortung, sondern deine Verantwortung. Zweitens ist das eine super individuelle Sache, Und drittens kann ich ja gar nicht wissen, was für dich richtig ist. Das heißt also, ich werde die Frage, wo genau jeder Einzelne von euch anfangen sollte oder anfangen muss, gar nicht beantworten. Kann ich nicht, werde ich nicht, aber wir werden heute darüber sprechen, wie jeder Einzelne für sich eventuell einen Weg finden kann und auch nochmal auf einige Dinge eingehen, die ich in einigen Folgen schon mal erwähnt habe. Weil das, was ich glaube, ist, dass entweder einige von denen, die mir diese Fragen schicken, den Podcast nicht von Anfang an gehört haben. Der fing nämlich ja mit der Launch-Woche an. Da gab es jeden Tag eine Folge zur Vorbereitung auf die folgenden Podcast-Episoden. Es gab also von Montag bis Freitag nur Informationen von mir, angefangen mit einer Betriebsanleitung für diesen Podcast, bis hin zu den fast zwei wichtigsten Folgen, nämlich zum einen, also zumindest wenn es darum geht, für sich rauszufinden, wo der richtige Start wäre, an seiner Gesundheit zu arbeiten. Zum einen gab es die Folge, wie Krankheit und Gesundheit entsteht, also das Handymodell. Dazu erkläre ich gleich nochmal im Ansatz zumindest, was ich da gesagt habe. Und zum zweiten gab es die Folge, ob man Körper und Psyche trennen kann. Wie entsteht Krankheit, wie entsteht Gesundheit? Und wenn man diese beiden Folgen gehört hat, dann erklärt sich eigentlich schon fast ganz von alleine, dass es gar keinen richtigen oder falschen Anfang gibt und nicht nur für jeden individuell eine einzige Möglichkeit anzufangen, etwas zu behandeln oder an seiner Gesundheit zu arbeiten, sondern immer viele. Und ich beginne, glaube ich, diese Folge nochmal mit einer kleinen Rückschau des Handymodells. Anhand dieses Handymodells habe ich ja erklärt, wie in meiner persönlichen Wahrnehmung und in meiner Erfahrung und auch mit all dem, was ich an Wissen gesammelt habe von den ganzen Experten, mit denen ich sprechen durfte, von denen ich lernen durfte, von denen ich Bücher gelesen habe, wie genau Krankheit im Körper entsteht. Und zwar egal in welche Richtung. Und das erkläre ich immer anhand eines iPhones. Deswegen heißt der ganze Spaß Handymodell. Ein iPhone, und an dieser Stelle kann ja jeder mal sein Smartphone, ob es jetzt ein iPhone ist oder ein Samsung oder Huawei, ist ja Wurst, aber die sehen ja im Endeffekt alle ähnlich aus. Hat ja einige grundsätzliche Betriebsfunktionen, die eben immer funktionieren. Also außer das Handy ist aus. Wie beispielsweise SMS schreiben, telefonieren, FaceTime, E-Mails abrufen. Die Apps sind alle schon vorinstalliert und sind alle schon auf dem Handy da. Dann kommen die ganzen Apps dazu, die man sich selbst runtergeladen hat. Sowas wie Facebook, Instagram, weiß ich nicht, was gibt es noch alles? Snapchat, irgendwelche Astrologie-Apps. Frauen haben vielleicht irgendwelche Zyklus-Apps, Männer vielleicht irgendwelche Nachrichten- oder Fußball-Apps. Und diese ganzen Apps, und es sind unheimlich, ich weiß gar nicht, warum mir nicht mehr einfallen. Ich habe unheimlich viele Apps auf meinem Handy. Aber jetzt, wo ich gerne welche als Beispiel nennen würde, fallen mir keine mehr ein. Aber gut, Meditations-Apps. Ich habe einige Meditations-Apps auf meinem Handy. Also es sind viele Apps. Und je nachdem, welche App das ist, verbrät die unterschiedlich viel Akku. So, also Facebook und Instagram beispielsweise verbraten viel, viel, viel mehr Akku und auch Speicherplatz als eine App für Erinnerungen oder eine App für Meditation oder eine Zyklus-App. Und auch nicht jede App arbeitet dauerhaft im Hintergrund. Also wir können uns darauf einigen, dass jede App verschieden viel Akku und Speicherplatz und so weiter und so fort frisst und dem Handy somit Energie entzieht. Und jede App, und so erkläre ich das jetzt in Bezug auf dein Handy, auf deinen Körper, wenn du dir vorstellst, du bist dein iPhone oder Smartphone, wie auch immer, dein Akku ist deine Energie und du hast unheimlich viele Apps auf deinem Handy. Und all diese Apps, also jede einzelne, die du da selbst draufgeladen hast, verbrät Akku und ist ein Stressor. Für mich entsteht ja keine Krankheit ohne Stress, und ich meine jetzt nicht den typischen Stress, den man so als Stress wahrnimmt oder in unserer Gesellschaft als Stress kommuniziert, sondern alles, was fürs System irgendwie bedrohlich ist, also für dein Körpersystem, für dein Gesamtsystem. Für mich ist ja Körper, Geist, Seele ein System. Und alles, was da stresst, ist ein Stressor. Das kann alles sein, angefangen von zu wenig Schlaf, schlechter Schlaf, schlechte Beziehungen, Emotionen, die nicht ausgelebt werden, Medikamente, die man nimmt, Allergien oder auch solche Sachen wie Erkrankungen, Unfälle, Erreger. Ne? Es gibt ja beispielsweise diese Erreger, die Langzeitfolgen haben können oder die sehr lange in deinem Körper schlummern und da einfach für ja, Energieaufwand sorgen, wie beispielsweise Epstein-Barr-Virus, Borreliose, Zytomegalie etc. pp. Genauso gut kann es aber sein, dass Vitalstoffmängel stressen oder dass zu viel Hitze, zu viel Kälte, also alles, was den Körper aus der Homöostase bringt oder auch die Psyche, führt dazu, dass der Körper mehr Energie verwenden muss als eigentlich gedacht. Dein Akku wird also immer leerer, je mehr Apps du parallel am Laufen hast. Und ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, ich erkläre das alles sehr, sehr, sehr genau in der Handymodellfolge. Die verlinke ich auch nochmal und ich werde auch das Arbeitsblatt dazu nochmal verlinken. Denn all das, was ich in dieser Folge damals gesagt habe, also je mehr Apps du offen hast, ob das jetzt Beziehungsthemen sind, Themen mit deiner Familie, den Job, den du nicht magst, Vitalstoffmängel, die du hast, Erreger, die in deinem Körper sind, Autounfälle, die mal passiert sind, irgendwelche Traumata, die passiert sind oder vielleicht bist du auch einfach nur relativ schwer zur Welt gekommen und bist mit der Sauglocke geholt worden. Dadurch könnte auch schon eine App offen sein. Also je mehr Stressoren, je mehr Apps offen sind auf einem Smartphone, desto schneller geht der Akku leer. Je weniger Akku, desto weniger Fähigkeit, alle Körperfunktionen gesund am Laufen zu halten und immer noch genug Energie zu haben, um kraftvoll, happy und glücklich durchs Leben zu gehen. Also je leerer der Akku auf Dauer, desto mehr Symptome bekommt man. Das Gute an der Sache ist, und deswegen wollte ich das jetzt unbedingt nochmal erwähnen, ist, dadurch, dass alles potenziell ein Stressor sein kann und sozusagen Energie klauen und dafür sorgen, dass dein Akku immer leerer wird und du immer mehr Beschwerden bekommst, kannst du aber auch alles, also diese ganzen verschiedenen Bereiche als Startpunkt sehen, um dir zu mehr Gesundheit zu verhelfen. Es ist also völlig egal, wo du anfängst. Hauptsache ist, du fängst an. Wenn dein Handy-Akku leer geht, dann kommst du auch nicht auf die Idee, erstmal alle möglichen Apps zu löschen, sondern du steckst das an den Stecker. Das heißt, für dich könnte ein normaler Anfang auch sein, einfach zu gucken, was dir Entspannung gibt, was dir gut tut, was dich mit Freude erfüllt und das einfach öfter zu machen. Also alles, was den Akku auflädt, und auch dafür findest du Beispiele auf dem Arbeitsblatt zur Handy-Modellfolge, kann schon helfen, dich gesünder zu machen. Warum? Weil man, und ich wiederhole das jetzt nochmal, Körper, Geist und Seele nicht voneinander trennen kann. Es ist immer Biochemie und auch das, also wie das alles zusammenhängt, wie deine Emotionen mit körperlichen Symptomen zusammenhängen können, warum Gedanken und Emotionen tatsächlich auch eine Biochemie sind, das erkläre ich alles in der Folge, lasst mich kurz überlegen, ich glaube, es war Folge 5, also ob man Körper und Geist oder Körper und Seele, Körper und Emotionen, Körper und Psyche voneinander trennen kann. Da gehe ich sehr, sehr genau darauf ein, also auf alles, auf die neurologischen Dinge, auf Epigenetik, Psychoneuroimmunologie, auf die Zusammenhänge zwischen Nervensystem, Immunsystem, Hormonsystem, wie das alles mit den Zellen funktioniert. Ich erkläre das in der Folge alles sehr, sehr genau. Alles, was ich hier dazu nochmal sagen möchte, ist, man kann es nicht trennen. Und wenn man gesund werden möchte oder mehr Wohlbefinden haben möchte, ist das Einzige, was man erstmal tun muss oder tun kann, zu gucken, was genau habe ich als Belastung in meinem Leben. Und es ist völlig egal, ob das eine seelische Thematik ist oder ob das eine körperliche Thematik ist. In meiner persönlichen Wahrnehmung kann man das sowieso nicht trennen, aber für die meistens ist es einfacher, das zu unterscheiden. Deswegen, wenn ich beispielsweise weiß, ich habe einen Vitalstoffmangel, dann kann ich den natürlich untersuchen lassen und da intervenieren und Dinge auffüllen. Wenn ich weiß, ich finde meinen Job unheimlich grausam, dann kann ich gucken, was kann ich dagegen tun? Kann ich vielleicht meinen Blickwinkel auf meinen Job ändern? Geht nicht, alles klar, dann müsste ich mir vielleicht einen neuen suchen. Man kann also überall anfangen. Die Ursache für jede Beschwerde, jedes Symptom, jede Erkrankung ist meiner persönlichen Meinung nach immer multifaktorell und ist definitiv auf mehreren, in mehreren Dimensionen entstanden. Ob das jetzt ist, dass es emotional entstanden ist, seelisch, wie auch immer, oder ob die ganzen Beschwerden entstanden sind nach einem Autounfall, ist in erster Linie immer egal. Der Heilungsweg kann immer auf allen Ebenen und in allen Dimensionen stattfinden. Deswegen gibt es kein richtig und kein falsch, weil man kann Körper und Psyche nicht separat voneinander sehen und auch das eine funktioniert ohne das andere nicht. Das heißt also, wenn sich Menschen beispielsweise, ich nehme als Beispiel immer ganz gerne Dr. Klinghardt, der ja, weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der steht definitiv noch auf meiner To-Do-Liste, er hat aber solche tollen Sachen gemacht wie die Psychokinesiologie erfunden, wo er auch, ich würde mal sagen, eher emotional arbeitet und eher energetisch. Aber wenn er damit arbeitet, also mittels Psychokinesiologie versucht, Dinge zu lösen, ob der Patient jetzt körperliche Wehwehchen hat oder irgendwelche mentalen, emotionalen Themen, dann macht der gute Mann vorher erstmal den Körper fit. Und zwar für eine Entgiftung. Das heißt also, in seinen Protokollen für die Menschen, die das erlernen, also die Methode erlernen, steht immer drin, dass erst das ganze Entgiftungssystem und der ganze Körper unterstützt wird mit verschiedensten Mittelchen, damit anschließend das, was energetisch gelöst wird oder auch auf mentalem, emotionalen, in mentaler, emotionaler Richtung gelöst wird auf dieser Ebene, biochemisch im Körper richtig verstoffwechselt werden kann. Weil, wie gesagt, man kann das ja nicht voneinander trennen. Das heißt also, wenn ich an meinen mentalen, emotionalen Themen arbeiten möchte und da sind Blockaden, da sind vielleicht Traumata, dass, wenn sich das löst und das bearbeitet wird, dann passiert da auch biochemisch im Körper unheimlich viel. Wenn ich körperlich aber nicht die Energie habe, die Kapazität habe und meine Entgiftungsorgane nicht richtig funktionieren, dann kann sich das auch nicht richtig lösen. Heißt also, es könnte sein, dass ich versuche, etwas zu lösen, es bleibt aber in meinem Körper stecken. Weil auch diese Blockaden, wenn sie gelöst werden, biochemisch im Körper etwas machen und das alles auch durch die Entgiftungssysteme muss, damit das raus kann. Kann es aber nicht, wenn der Körper nicht fit ist. Das heißt also, umgekehrt das Gleiche, ich kann psychisch nicht heilen und vielleicht schlechter mit gewissen emotionalen Dingen umgehen oder ich komme erst gar nicht an gewisse Traumata oder Muster ran, an denen ich gerne arbeiten würde, weil mein Körper so schwach und gestresst ist, dass er mich da nicht hingehen lässt. Weil der ist ja nicht blöd, wenn er weiß, ich habe die Energie nicht, mich mit diesem Thema jetzt zu beschäftigen, weil das würde mein System überlasten, dann lässt er dich da nicht hingehen. Das heißt also, auch da kommst du nicht dran, wenn körperlich nicht alles gut ist. Es ist immer, es wirkt alles miteinander. Und deswegen gibt es weder richtig noch falsch. Es gibt nur ein Apps ausmachen und den Akku aufladen. Wie man das macht und womit man anfängt, ist, glaube ich, jedem erstmal selbst überlassen. Wichtig ist nur, dass man anfängt, weil mit den kleinsten Kleinigkeiten und kleinsten Änderungen, die man in seinem Alltag oder in seinem Leben machen kann, schafft man es ja schon, den Akku nicht mehr so leer werden zu lassen und ihn häufiger aufzufüllen und aufzuladen. Und allein diese Kleinigkeiten und dieser ein bisschen vollere Akku führt ja schon dazu, dass der Körper wieder mehr Energie hat, um gewisse Heilungsvorgänge lostreten zu können, um gewisse Dinge besser verstoffwechseln zu können, um besser verdauen zu können, besser Vitalstoffe aufnehmen zu können um eventuell die Energie zu haben, irgendwelche Blockaden zu lösen. Das heißt also, wer gar nicht weiß, wo, wie, wann, was anfangen, würde ich erstmal empfehlen, nochmal die komplette Folge zum Handymodell zu hören und auch die Folge, die danach kam, also die zu Körper und Psyche und wie das zusammenhängt. Weil gerade im Handymodell habe ich ja ganz viele Apps, die es geben kann. Also ich habe einen ganzen App-Store als Arbeitsblatt veröffentlicht, wo man gucken kann, was könnten denn bei mir Apps sein, die dauerhaft an sind und mein Akku leer machen? Und habe ich gerade die Kraft oder bin ich gerade in der Lage, diese Apps auszumachen, also was an der Situation zu verändern, die mich so viel Kraft kostet? Das wäre natürlich schon mal ein guter Anfang. Wo jeder anfangen möchte, ist erstens mal selbstverständlich allein schon aufgrund des eventuell Symptombildes oder Krankheitsbildes sehr individuell, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, weil, sind wir mal ehrlich, und es tut mir unheimlich leid, das sagen zu müssen, aber sobald man alternativmedizinisch ganzheitlich gucken möchte, ist es sehr, sehr selten, dass die Krankenkasse das übernimmt. Selbst wenn man also nicht zu einem Heilpraktiker geht, sondern zu einem Arzt, weil man dann hofft, okay, das wird wenigstens von der Krankenkasse bezahlt, sind Ärzte, die ganzheitlich arbeiten, meistens auch die, die man privat zahlen muss. Die versuchen dann zwar alles abzurechnen, was irgendwie über die Kasse geht, aber die meisten Untersuchungen zahlt die Kasse einfach nicht. Das heißt also, es ist auch immer eine Frage des Portemonnaies. Und auch da verstehe ich, dass man Prioritäten setzen muss. Da kann man nicht alles auf einmal machen und sagen, okay, ich gehe jetzt zu einem ganzheitlichen Arzt oder Heilpraktiker und lasse mich gleich auf allen Ebenen behandeln. Dann lasse ich erstmal alle Blutwerte machen und dann lasse ich noch alle Hormonwerte machen und den Darm lasse ich checken. Weil man kann auch für einen richtigen Mikrobiomtest, also Darmflora, kann man auch schon mal 350 Euro bezahlen. Das ist alles nicht einfach mal so aus der Portokasse bezahlt für die meisten Menschen. Deswegen, es kann sein, dass das einfach ein bisschen Zeit dauert und deswegen auch so individuell ist, weil nicht jeder sofort alles machen kann. Und wie schade wäre es denn, wenn es nur einen richtigen Weg gäbe und nur einen speziellen Anfang und jeder, der sich das nicht leisten kann, hat halt Pech gehabt. Aber so ist es ja nicht, weil man eben mit vielen Kleinigkeiten schon unheimlich viel erreichen kann. Und eine andere Sache, die auch sehr individuell ist, ist, nicht jeder hat die gleiche Ausgangssituation. Also selbst wenn ich jetzt weiß, wo meine größten Belastungen gerade sind, heißt das ja nicht, dass ich aktuell die Kraft habe, die Ressourcen habe und den Willen habe, also sowohl körperlich als auch mental, das zu ändern. Weil vielleicht stecke ich gerade in einer Situation, in der ich nicht rauskomme und ich weiß zwar, dass, nehmen wir mal das Beispiel Partnerschaft, ich weiß zwar, dass meine Partnerschaft mich enorm belastet und stresst und dass das mit einer der größten Belastungen ist, die mein ganzes System Energie kostet und eventuell was mit meiner Situation zu tun hat, aber ich komme da gerade nicht raus. Ich habe vielleicht kein Geld mehr, alleine Wohnung zu leisten. Ich habe keine Freunde, zu denen ich gehen kann. Ich habe vielleicht Angst, alleine nicht klarzukommen. Ich kann es mir vielleicht nicht leisten, alleine zu sein. Oder ich habe vielleicht Angst alleine. Es gibt ja Millionen Gründe, warum Menschen in toxischen Beziehungen hängen bleiben und einfach nicht rauskommen. Und wenn man in so einer Situation steckt und man weiß eigentlich, was das Problem ist, aber man hat gerade aus eigener Kraft nicht die Möglichkeit, das zu ändern, auch dann gibt es ja noch unheimlich viele andere Dinge, die man für sich tun kann. Und ich möchte jetzt ganz gerne versuchen, nochmal ein paar Hilfestellungen zu geben. Denn meiner persönlichen Meinung nach sind, wie schon gesagt, die kleinen, einfachen und einfach ist es eigentlich gar nicht wirklich für jeden. Das ist auch nochmal eine sehr individuelle Sache. Aber die kleineren emotionalen, psychischen Dinge und Muster und Habits, die man selbst lösen kann, jeder für sich in seinem Tempo, sind für mich persönlich die effektivsten Dinge, um selbst an deiner Gesundheit was zu verändern. Weil genau das die Dinge sind, die wir alle nicht so richtig auf dem Schirm haben und deren Bedeutung und deren Kraft nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen finde ich sie so wichtig. Laut Psychoneuroimmunologie gibt es drei super wichtige Faktoren. Der erste Faktor ist Bindung und Beziehung. Und damit ist jede Art Beziehung gemeint. Zuallererst die Beziehung zu mir selbst. Also wie finde ich mich, wie gehe ich mit mir um, wie spreche ich mit mir, wie kritisch bin ich mit mir, wie fürsorglich bin ich zu mir. Das sind alles Dinge, und dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die ich mit Monja aufgenommen habe zum Thema Selbstliebe. Ist keine typische Folge zum Thema Selbstliebe, sondern eher eine, ich würde sagen, kritische. Weil das, was so publiziert wird die letzten Jahre zum Thema Selbstliebe, finde ich immer ganz grausam. Aber in der Folge gab es auch ein Arbeitsblatt, das man sich durchaus mal angucken kann. Es geht also darum, eine gesunde Beziehung zu sich selbst zu haben, gesunden Egoismus zu haben. Und ich mag das Wort Egoismus in dem Zusammenhang eigentlich nicht, sondern eben Grenzen setzen können und Selbstfürsorge. Dann gibt es noch die Beziehung, die wir romantischer Natur haben, also Partnerschaften. Auch da ist es enorm wichtig, dass man sich wohlfühlt. Und es geht nicht darum, dass die Beziehung nonstop happy-clappy ist oder so. Das wird es wahrscheinlich bei niemandem sein. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mich wohlfühle, ob ich mich geliebt fühle, ob ich mich wertgeschätzt fühle, ob ich mit meinem Partner über alles, was mich belastet, sprechen kann oder ob ich es nicht kann, wie harmonisch diese Beziehung ist, ob man sich gegenseitig gut tut, ob man sich nicht gut tut, ob man sich gegenseitig unterstützt oder auch nicht. Darüber kann man sich mal Gedanken machen. Dann gibt es noch die Beziehung, die wir zu Freunden haben. Es gibt die Beziehung, die wir zu unseren Familienmitgliedern haben, Vater, Mutter, Geschwister. Es gibt die Beziehung, die wir zu Arbeitskollegen haben. Also Menschen, gerade die Menschen, mit denen man erstens von Natur aus eine sehr starke Bindung hat, also rein von der Biologie her schon, also Eltern und Geschwister, aber eben auch die Beziehung zu den Menschen, die wir jeden Tag um uns herum haben. Ob das jetzt Freunde sind, Familie, Arbeitskollegen oder der Partner oder die Partnerin, ist erstmal egal. Aber diese Beziehungen machen etwas mit einem Menschen, die man sehr oft um sich herum hat, mit denen man sehr, sehr viel Zeit verbringt. Diese Beziehungen haben, und das, was diese Beziehungen mit einem machen, haben einen enormen Einfluss auf unseren Stresshaushalt. Das Zweite, was enorm wichtig ist und auch einen riesengroßen Einfluss hat, ist Arbeit. Also beziehungsweise das Ausleben deiner Berufung, Leidenschaft, deiner Talente. Auch dazu hatten wir schon gesprochen in einer Folge mit Tobias Duven. Auch die werde ich hier nochmal verlinken. Auch das ist enorm wichtig, weil du verbringst ja auf der Arbeit viel, viel mehr Zeit, als du Freizeit hast. Dein ganzes Leben besteht eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo du fertig bist mit Schule und Studium, nur noch aus Arbeiten und ein kleines bisschen Freizeit abends. Heißt also, wenn du 5 Tage die Woche, 40 Stunden die Woche, einem Job nachgehst, den du eigentlich nicht magst, weil entweder die Tätigkeit dir gar nicht liegt und du es vielleicht einfach nur gewählt hast, weil du gedacht hast, das wäre eine sichere Bank. Oder weil deine Eltern wollten, dass du das studierst oder wie auch immer, dann kann das ein Problem sein, weil es macht dir ja keinen Spaß. Und alles, was dich nicht erfüllt und was dir keine Freude bereitet, du aber trotzdem tun musst, ist immer ein Widerstand und immer Stress. Und auch das machst du ja über Jahre jeden Tag. Ausgenommen die Wochenenden und vielleicht mal Urlaub. Heißt also, auch da wäre die Frage, wie findest du deine Arbeit? Magst du deinen Job? Magst du deinen Chef? Magst du deine Kollegen? Fühlst du dich wertgeschätzt auf der Arbeit? Ist das, was du da tust, siehst du das als deine Berufung? Hast du Leidenschaft für das, was du tust und lebst du deine Talente? Oder sitzt du da jeden Tag und denkst, boah, also die 8 Stunden kriege ich jetzt auch noch irgendwie rum. Auch das ist was, was krank machen kann auf Dauer. Und ich sage nicht, wenn du deinen Job nicht magst, kündige sofort. Das mag sein, dass das einfach auch nicht jeder machen kann. Gerade jetzt, während einer Zeit, in der wir uns in einer Pandemie befinden und manche Jobs nicht mehr so ganz sicher sind und man nicht weiß, ob man noch eine neue Anstellung findet. Ich verstehe das. Es ist nicht einfach, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Aber es sagt ja auch keiner, dass man sofort kündigen muss. Man kann ja auch überlegen, ob man seinen Blickwinkel auf diesen Job ändern kann oder auf die Kollegen oder auf den Chef oder ob man ein Gespräch suchen kann, um die Situation zu verbessern. Oder man kann einfach erstmal eine Zeit lang weiterarbeiten, sich aber darauf konzentrieren, was man wirklich machen möchte. Das kann man ja rausfinden. Dann kann man sich damit mal eine Zeit lang beschäftigen und gucken, kann ich irgendwie neben meinem eigentlichen Job noch versuchen, meinem eigentlichen Ziel näher zu kommen. Aber der erste Schritt wäre erstmal zu wissen, was das ist. All diese Dinge, sowohl die Beziehungen als auch die Arbeit, Leidenschaft, Berufung und die Talente, wenn man in diesen Bereichen, die eigentlich so gut wie den größten Teil unseres Lebens ausmachen, schon dauerhaft gegen sich selbst arbeitet, macht das enorm viel. Es macht enorm viel mit dem ganzen System und es macht enorm viel Stress. Wenn man sich also diese Bereiche einmal anguckt und feststellt, okay, an den und den Stellen könnte ich eventuell mal genauer hingucken und mir überlegen, ob das alles so gut für mich ist, ob mir das wirklich gut tut oder nicht. Weil das, was am Ende immer dabei rauskommt, ist emotionale Dissonanz. Also bei emotionaler Dissonanz spricht man ja davon, dass die Empfindungen, die man im Inneren hat, also Emotionen, nicht dem Ausdruck gleichen, den man im Außen darstellt. Heißt also, ich gehe jeden Tag zur Arbeit, finde die doof, tu aber so, als wäre alles gut. Oder ich lebe dauerhaft in einer Beziehung, in der ich super unglücklich bin, kann das aber nicht zeigen. Das heißt also, das Innen stimmt mit dem Außen nicht überein. Und es gibt zahlreiche Studien dazu, dass diese emotionale Dissonanz einfach unheimlich krank macht. Das ist für den Körper mehr Stress als 100 Überstunden. Und das haben wir in so, so vielen Bereichen unseres Lebens, dass es uns schon gar nicht mehr auffällt, weil wir all das, was wir innen fühlen, aber nach außen nicht zeigen können, dauerhaft unterdrücken. Heißt also, eventuell ist der erste Schritt für den einen oder anderen, einfach sich diese Bereiche mal anzugucken und zu überlegen, ob da eventuell irgendwas sein könnte, was man für sich noch mehr tun kann. Was man auch machen könnte, ist natürlich gesunde Angewohnheiten, also Habits entwickeln. Und ich meine jetzt nicht, dass jetzt jeder den ganzen Tag nur noch grüne Smoothies trinken soll, sondern vielleicht geht es auch einfach darum, regelmäßig was für sich zu tun. Für den einen kann das sein, sich eine schöne Badewanne einlaufen zu lassen und eine halbe Stunde in der Badewanne verbringen. Für den anderen mag es eine Meditation sein. Für den dritten ist es vielleicht Joggen gehen. Für den anderen ist es Ausschlafen, wie auch immer. Aber Dinge, die einem einfach gut tun. Und zwar viele Dinge, die einem gut tun. Gesunde Angewohnheiten können auch sein, abends nicht mehr so viel vor dem Fernseher zu verbringen, weil das nicht gut fürs Nervensystem ist, weil das den Hormonhaushalt durcheinander bringt und man dadurch schlichter schläft. Eine gesunde Angewohnheit kann sein, früher schlafen zu gehen, weniger Zeit am Handy zu verbringen, weniger Nachrichten zu gucken. Jede einzelne negative Schlagzeile stresst dein System. Also wenn man sich diese Dinge mal anguckt und alles, was man einfach eliminieren kann an Stressoren, weglässt und sich Dinge, die den Akku aufladen und jeder für sich weiß selbst, was tut mir gut und was nicht. Und alles, was gut tut und runterholt und entspannt, ist gut für den Akku. So einfach ist das. Jetzt möchte ich aber noch eine Sache mit euch teilen und euch mit auf den Weg geben, die ich auch immer ganz hilfreich finde. Das waren ja jetzt alles Dinge, die eher mit emotionalen, psychischen, mentalen Faktoren zusammenhängen. Jetzt gibt es aber einige, die trotzdem sagen, ja, mache ich schon alles, aber irgendwie habe ich trotzdem noch nicht so die richtige Ursache gefunden und irgendwie weiß ich auch immer noch nicht, wo ich anfangen soll. Und für die oder für alle im Allgemeinen habe ich noch eine sehr hilfreiche Methode, die ich jedem empfehlen würde, um mal einen Überblick zu bekommen, was überhaupt los ist und was Sinn machen könnte. Ich nenne das immer die Lebenstimeline. Das heißt also, ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, das Arbeitsblatt runterladen. Da habe ich die einmal vorgezeichnet. Ihr werdet auf diesem Arbeitsblatt einfach eine Linie sehen. Der Anfang dieser Linie ist eure Geburt. Das Ende dieser Linie ist heute. Und jetzt brauchen wir ein paar verschiedenfarbige Stifte und einen schwarzen Stift. So, also wir haben diese Linie von Geburt bis heute. Dann fängt man erstmal an, in Schwarz alle Diagnosen, Beschwerden und Symptome einzutragen. Also auf dieser Lebenslinie, wann hat was angefangen? Da könnte dann beispielsweise stehen, keine Ahnung, 2008 hat der Reizdarm angefangen, 2011 die Erschöpfung, ein bisschen weiter im Jahr 2011, dann habe ich immer Rückenschmerzen gekriegt. Also alle Symptome von Geburt an bis heute, also soweit man sich eben erinnern kann. Dann nehmen wir uns die nächste Farbe. Und ich nehme jetzt mal, was nehme ich denn? Blau. So, wir nehmen also einen blauen Stift und dann tragen wir alles ein, was wir in Vergangenheit an Krankheiten hatten. Und ich meine jetzt akute Krankheiten, ne? Nicht die ganzen Symptome und langzeitchronischen Dinge, die ihr schon eingetragen habt, sondern alles, was akut war. Also beispielsweise Masern als Kind oder mal eine Grippe oder vielleicht war auch noch mal ein Autounfall dazwischen. Den kann man natürlich auch noch eintragen. Alles, was an Krankheiten da war. Gerade die wirklich heftigen. Also man muss jetzt nicht jede Erkältung aufschreiben, aber wenn man mal so 2, 3, 4, 5 Wochen lag wegen einer Lungenentzündung oder einer Grippe, also einer richtigen Influenza oder auch jetzt mit Corona, dann sollte man das schon eintragen. Dann nehmen wir noch einen weiteren Stift, machen wir mal rot und schreiben alle in diese Timeline alle Behandlungen, Medikamente und alles auf, was die letzten Jahre so eingenommen wurde. Da müssen jetzt nicht zwangsläufig alle Nahrungsergänzungsmittel stehen, aber eventuell waren ja so Dinge dabei wie Impfungen oder Antibiotika oder Mittel, also Antidepressiva oder Narkosen, Kontrastmittel. Ich würde auch solche Dinge wie MRTs, CTs mit dazu nehmen oder vielleicht gab es noch irgendwelche Kurztherapien, die mit Cortison zu tun hatten. Also all diese Dinge, die wirklich heftig sein können, würde ich mit eintragen. Ich würde solche Dinge mit eintragen, wie beispielsweise bei den Frauen die Pille oder sonstige hormonelle Verhütung. Also von wann bis wann hat man die genommen oder wann hat man angefangen, die zu nehmen. Diese ganzen Dinge werden da eingetragen. Dann nehmen wir noch einen weiteren Stift in einer anderen Farbe. Den machen wir jetzt mal grün. Und dann tragen wir alle Erlebnisse ein, die seit unserer Geburt passiert sind. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise im Gedächtnis geblieben ist, was eventuell das System belastet haben könnte. Das könnte zum Beispiel schon bei der Geburt anfangen, wenn du jetzt also weißt, dass du ein Kaiserschnittbaby warst oder dass du im Geburtskanal hängen geblieben bist und man dich irgendwie rausholen musste oder du hattest die Nabelschnur um den Hals oder irgendwie sowas, dann kann das schon mit auf die Timeline. Oder sowas wie Geschwisterchen wurden geboren. Das kann für kleine Kinder durchaus traumatisch sein, wenn sie die ganze Zeit alleine da waren und auf einmal gibt es noch ein anderes Baby und das kriegt auf einmal viel mehr Aufmerksamkeit. Kann man schon nicht so cool finden, wenn man so klein ist. Es kann aber auch sowas sein wie, irgendeinen Streit mit den Eltern oder die Eltern haben sich getrennt oder es gab vielleicht einen Jobwechsel, die Trennung von der ersten großen Liebe, das erste Mal ausziehen, vielleicht gab es irgendwelche Autounfälle oder irgendwelche Schocksituationen. Ihr habt vielleicht irgendwas miterlebt oder gesehen, was euch sehr, sehr tief schockiert hat. Oder eure Eltern waren getrennt und einer von den beiden hatte einen neuen Partner und das hat irgendwas mit euch gemacht. Oder es gab vielleicht Mobbing in der Schule oder beim Arbeitgeber. Jeder Jobwechsel, jede finanzielle Krise, die man hatte. All diese Dinge, die in einem Leben so passiert sind, die einen in der Sekunde wirklich oder in dem Moment, in dem sie waren, wirklich irgendwie gestresst haben, kommen dann in Grün auf diese Timeline. Und was wir jetzt machen, ist uns mal anzugucken bei den großen schwarzen Linien, die ihr gemacht habt, also Strichen, zu euren Beschwerden, Symptomen, Diagnosen etc. Was genau ist davor alles passiert? Für mich zeigt diese Timeline immer ganz schön, welche Faktoren damit reingespielt haben. Weil wenn man einmal verstanden hat, dass man Psyche und Körper nicht voneinander trennen kann, dann sind all diese Dinge, die ihr jetzt in Rot, Blau und Grün seht, ein Einflussfaktor gewesen. Und wahrscheinlich waren es auch nicht nur die, sondern noch viele andere, aber ein Einflussfaktor gewesen, dass das Symptom, was danach kam, entstanden ist. Wenn ich jetzt also unheimlich viel Grün auf dieser Liste habe, also auf dieser Timeline habe, dann wüsste ich beispielsweise, dass es einfach sehr, sehr viele Faktoren gab, die mich seelisch so aus der Bahn geworfen haben, dass ich biochemisch so hinüber war, dass mein Körper danach angefangen hat, Symptome zu entwickeln. Einfach, weil auch das biochemisch etwas macht und Energie kostet und Dinge aus der Homöostase wirft. Habe ich sehr viel Rot, weiß ich zum Beispiel, dass ich eventuell irgendwelche Probleme habe mit Medikamenten, die ich schon mal genommen habe. Es kann beispielsweise sein, dass man eine Zeit lang unheimlich viel Antibiotika nehmen musste aus irgendwelchen Gründen und dass dieses Antibiotika etwas mit meinem Nervensystem gemacht hat. Es gibt nämlich den Nachweis, dass Antibiosen dazu führen können, dass im Ohr etwas mit dem Gleichgewichtssinn passiert. Das könnte vielleicht ein Grund sein, warum die Person danach Gangunsicherheit entwickelt oder vielleicht zu Schwindel tendiert oder auf einmal seekrank ist oder zu Ängsten neigt oder. Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass das Antibiotika beispielsweise die Darmflora nachhaltig zerstört hat. Nichts, was irreversibel ist, aber man muss es halt wissen. Wenn man super viel Antibiotika genommen hat, kann es sein, dass die Darmflora nicht mehr in Ordnung ist. Es kann sein, dass die Leber dadurch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde und dass man da vielleicht mal hingucken könnte. Auf der anderen Seite kann es sein, dass man beispielsweise eine Vollnarkose hatte und irgendwann danach hat es angefangen. Da kann es dann natürlich sein, dass eine Vollnarkose geht unheimlich stark auf die Nebennieren, dass das da was hinterlassen hat. Dann wüsste ich, okay, vielleicht gucke ich mir das nochmal an oder ich hatte ein Kontrastmittel. Oder, ne, also es gibt einfach immer ein Indiz, wenn man sich sowas anguckt. Und wenn ich bei Blau gucke und ich habe unheimlich viel Blau oder es gibt wenig Rot und wenig Grün, aber bevor meine ganzen Symptome angefangen haben, habe ich einen blauen Strich. Und zwar hatte ich irgendwie eine Influenza oder sowas und danach irgendwann haben meine Symptome angefangen. Dann kann ich mir auch da überlegen, sehr wahrscheinlich wird da mehr reingespielt haben, ne? Weil man hat ja auch die Influenza nicht einfach so gekriegt. Aber wenn davor schon einige seelische Dinge waren, die passiert sind. Dann hatte ich diese Influenza und danach hat mein System angefangen, nicht mehr richtig zu funktionieren. Oder richtig zu funktionieren hört sich immer so an, als könnte man was kaputt machen und als wären wir eine Maschine. Es funktioniert immer noch alles super, weil sonst wärt ihr nicht am Leben. Aber vielleicht konnte es danach einfach nicht mehr so arbeiten, wie es arbeiten wollte, weil es geschwächt war, das ganze System. Wenn ich jetzt also weiß, ich hatte da irgendwie eine Grippe Oder ich hatte irgendeine Krankheit und überhaupt niemand weiß, was das war. Also ich lag vielleicht im Bett mit Grippesymptomen, aber niemand hat wirklich eine Influenza diagnostiziert. Könnte ja auch jeder mögliche andere Erreger gewesen sein. Und danach ging es irgendwann bergab. Dann habe ich vielleicht ein Problem mit einem Erreger, der immer noch in meinem Körper ist und mit einem Immunsystem, was damit damals schon nicht richtig zurechtkam und das vielleicht bis heute nicht richtig tut. Auch das kann dazu führen, dass das System dauerhaft Stressintus hat. Oder ich habe vielleicht mal einen Zeckenbiss gehabt und danach ging der ganze Spaß los und dann könnte ich mal gucken, ob ich eventuell mit Borrelien ein Problem habe. Nichts von diesen ganzen Dingen, egal ob aus der roten, aus der blauen oder aus der grünen Kategorie, wird einzig und allein die eine Ursache sein, die für alles, was danach passiert ist, zuständig ist oder verantwortlich ist. Gibt es nicht. Es ist immer eine Mischung aus allem. Aber wenn man sich einmal diese Timeline aufgezeichnet hat, kann man zumindest sehr deutlich sehen, ist es mehr rot, ist es mehr blau oder ist es mehr grün? Und dann kann man hingehen, gerade wenn man nachvollziehen kann, wann ist was passiert, in welcher Reihenfolge, und kann gucken, gehe ich vielleicht zu einem Traumatherapeuten, gehe ich zu einem Menschen, der sich mit postviralen Erkrankungen auskennt, gehe ich zu einem ganzheitlichen Heilpraktiker, gehe ich vielleicht zu einem Coach, gehe ich zu jemandem, der auf den Darm spezialisiert ist, wo gehe ich mit meinen Themen hin? Und ich glaube, wenn man sich das einmal aufgemalt hat und man sieht, wann was entstanden ist und das in Farben sortiert, dann hat man schon mal ein erstes Indiz, was man genau zuerst machen kann. Ich glaube, dass das sehr hilfreich sein kann, gerade wenn man sich auch zu Herzen nimmt, dass man alles, was ich davor jetzt in der Folge erzählt habe, sich eventuell mal anguckt, unabhängig davon, ob es jetzt eine große Rolle auf dieser Timeline spielt oder nicht, sind alle Dinge, die heute belasten, ob das jetzt Beziehungen sind, die Arbeit ist oder irgendwie in die Richtung geht oder auch einfach nur zu spät ist zu Bett gehen und sowas. Wenn ich also sowieso schon chronisch zu wenig Energie habe aus irgendwelchen Gründen, macht es natürlich immer Sinn, so gut wie möglich die Belastung zu minimieren und mein Akku so gut wie es geht und so oft wie es geht aufzuladen und mir selbst gut zu tun. Und was ich persönlich finde, was da auch noch super hilfreich ist, und es muss ja nicht immer gleich ein Coach sein oder ein Psychotherapeut, aber es gibt eben verschiedene Tools und Dinge und Seminare, die man besuchen kann, die einem helfen können, sich selbst besser zu verstehen und ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Weil manche Menschen, ich habe ja vorhin gesagt, wie wichtig es ist, oder welchen großen Einfluss diese emotionale Dissonanz haben kann. Es gibt so unheimlich viele Menschen, die überhaupt keinen Zugang dazu haben, die das so tief vergraben haben oder überhaupt nicht zuordnen können, was welche Emotion jetzt genau ist oder wie die sich anfühlt, dass das ein Problem werden kann. Und da sich da Hilfe zu holen oder mal ein Buch zu lesen, ein paar Übungen zu machen. Ich hatte zum Beispiel ja die Podcast-Folge mit Dirk Eilert, die werde ich auch nochmal verlinken. Und auch das Arbeitsblatt dazu, denn er hat da auch nochmal von emotionaler Dissonanz gesprochen, aber er ist ja Experte für emotionale Intelligenz und er hat beispielsweise damals den Motivkompass vorgestellt. Den gibt es in diesem Arbeitsblatt, bei dem man nochmal ganz genau gucken kann, welche Emotion hat eigentlich welche Botschaft und welches Bedürfnis steckt dahinter. Also sich selbst und seine Emotionen besser verstehen zu können, ist auch unheimlich hilfreich für mehr Energie und Gesundheit, weil allein dadurch schon so viel Missverständnis und Unsicherheit verloren geht. Wenn ich sofort, wenn ich etwas empfinde, zuordnen kann, was ist das und was ist das Bedürfnis, kann ich viel, viel besser mit mir umgehen und kann das Verhältnis und die Bindung und die Beziehung zu mir selbst, die ja auch in die Kategorie Beziehung und Bindung gehört, wie ich vorhin gesagt habe, viel mehr festigen. Und ich glaube, dass das auch eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Deswegen, ich verlinke die Folge mit Dirk Eilert auch nochmal. Es gibt ganz, ganz viele tolle Dinge, die man machen kann. Ich finde tatsächlich an dieser Stelle das Hilfreicheste, was ich bisher gesehen habe, ist tatsächlich sowohl Misos als auch M-Trace, beides entwickelt von Dirk Eilert. Auf dem Arbeitsblatt ist auch das MeSource Meeting. Das könnt ihr euch gerne auch nochmal ausdrucken und mal machen. Das sind auch Dinge, die ich regelmäßig für mich mache, weil ich lerne ja auch nie aus. Das heißt also, ich nehme tatsächlich heute das erste Mal an so einem MeSource-Seminar teil bei Tobias Duven. Das geht, glaube ich, jetzt noch die, also 8 Wochen insgesamt, um eben auch für mich was zu tun, mich besser zu verstehen und mit diesem Motivkompass besser arbeiten zu können, um meine Emotionen beziehungsweise um die Bedürfnisse hinter meinen Emotionen verstehen zu können und mehr für mich tun zu können. Also ich glaube, dass es enorm hilfreich ist, sich allein diese Podcast-Folgen nochmal anzuhören und diese Arbeitsblätter zu machen. Ich hatte ja ganz, ganz am Anfang, als dieser Podcast losging, schon mal gesagt, dass ich keinem von euch persönlich helfen kann. Ich kann mir nicht die Krankengeschichte von jedem angucken und sagen, du gehst jetzt dahin und du gehst jetzt dahin. Und das ist auch gar nicht meine Intention. Ich will auch nicht, dass irgendwer die Verantwortung an mich abgeben möchte. Ich möchte, dass ihr selbst Verantwortung übernehmen könnt. Und es ist nun mal enorm wichtig, dass man sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Und das ist ein interaktiver Podcast. Das heißt also, bei jeder Folge, wo man was mitnehmen kann und wo es Übungen gibt, die man für sich selbst tun kann, ist ja ein Arbeitsblatt dabei. Und das App, also die Handy, das Handymodell mit den ganzen Apps, wo man gucken kann, welche Apps sind gerade bei mir an und kann ich die ausmachen? Kann ich die von meinem Handy löschen, damit dieser Stressor weg ist? Das gibt es ja. Es gibt die Folge und es gibt das Arbeitsblatt. Es gibt die Folge zur Selbstliebe mit Arbeitsblatt. Es gibt die Folge zu Talenten und jetzt habe ich einen kurzen Hänger. Auf jeden Fall war es eine ganz großartige Folge mit Tobias Duven. Die war so, so wichtig, um zu verstehen, was man selbst für Bedürfnisse hat, wie es sich anfühlt, seine Talente auszuleben und seine Berufung zu finden. Das sind alles Dinge, die gab es in der Folge. Es gab die Folge mit Monia zur Selbstliebe. Es gab die Folge mit der Eilert zu den Emotionen mit Arbeitsblatt. Es gab schon so viele Arbeitsblätter. Wenn man wirklich an sich arbeiten möchte, dann guckt man vielleicht einfach nochmal bei den Folgen, wo man denkt, das könnte jetzt was für mich sein. Ob das jetzt die Emotionen sind oder die Talente und Berufungen und Superkräfte, oder ob das Thema mit der Selbstliebe ist, jeder weiß doch am besten selbst, wo ist gerade mein Thema. Und dann kann man sich immer noch den richtigen Coach suchen. Wenn man jetzt sich irgendwie hingezogen fühlt zu Dirk Eilert oder beziehungsweise den Methoden, was ja auch das ist, was teilweise Tobias Duven in den Folgen erklärt hat, klar kann man bei den beiden versuchen, irgendwie einen Termin zu bekommen. Aber es gibt ja noch so viele andere Coaches, die das auch machen. Man kann sich auch bei Monia einen Termin holen. Man kann auch bei Annette Gies, die Folge ging damals so durch die Decke, diese Heilpraktikerin, diese großartige, bei der ich mich gerade ausbilden lasse. Klar kann man auch da einen Termin machen. Man kann überall einen Termin machen. Nur, ihr müsst selbst herausfinden, wo ihr hingehen möchtet und was gerade euer Thema ist. Weil sonst macht ihr das wieder nicht aus Eigenverantwortung und eigenem Antrieb heraus, sondern versucht wieder die Verantwortung jemand anderem zu geben und in dem Fall mich für euch entscheiden zu lassen, was jetzt das Richtige ist. Und wenn ihr irgendwas aus dieser Folge mitnehmt, dann ist es bitte, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt für jeden. Es gibt keine Bedienungsanleitung für jedes Individuum auf dieser Welt und Gesundheit im Allgemeinen, die gibt es nicht. Es gibt ein Körpersystem oder ein Körper-Geist-Seele-System, das Energie braucht, um richtig zu funktionieren. Und die Frage ist nur, wie löse ich alles, was mir Energie raubt und wie füge ich mir wieder mehr Energie zu? Ob das jetzt Erreger sind, ob das jetzt irgendwelche Chemikalien sind, die ein Problem für mich waren oder nur seelische Themen oder ich einen Autounfall hatte und mich davon erholen muss, ist völlig egal. Aber es geht immer darum, dem Körper seine Energie wieder zurückzugeben, damit er heilen kann. Und dafür gibt es nicht einen Weg. Dafür ist jeder Anfang richtig und egal, wo ihr anfangt, es ist immer mehrdimensional. Es hat immer mehr Ursachen und egal, wo ihr anfangt, es ist richtig. Und wenn ihr merkt, ihr kommt an einem gewissen Punkt nicht mehr weiter, dann guckt ihr euch die nächste Ebene an. Hauptsache, ihr fangt überhaupt an. Egal welcher Anfang, er ist richtig. So, ich hoffe sehr, dass ich jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte und der ein oder anderen oder dem ein oder anderen hiermit die Frage beantworten konnte und ihr jetzt für euch den perfekten individuellen Anfang findet und einfach loslegt und was für euch tut. Ich werde das übrigens auch machen, also nicht einen Anfang finden, sondern ich werde auch was tun, was mir momentan sehr gut tun wird, denn ich habe die letzte Zeit tatsächlich ein bisschen viele Projekte parallel gestartet und auch noch ein paar Ausbildungen angefangen und das wird tatsächlich einfach momentan auch für mich einfach wirklich zu viel, weshalb ich mir überlegt habe, dass solange gerade so viel auf meinem Schreibtisch ist, ich ein bisschen zurückfahren werde. Was bedeutet, die nächste Podcast-Folge gibt es nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche Dienstag und ich werde auch erstmal bei dem Rhythmus von 14-tägigen neuen Folgen bleiben, bis ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe und mich nicht mehr so stressen muss, weil practice what you preach. Ich kann ja nicht euch erzählen, ihr müsst was für eure Energie tun und für euch selbst tun und und dann katapultiere ich mich noch selbst ins Burnout, weil ich eben zu viele Dinge mache und glaube, ich könnte 38 Millionen Sachen gleichzeitig jonglieren. Nein, kann ich auch nicht. Deswegen hören wir uns erst wieder in 2 Wochen und ich hoffe sehr, dass ihr bis dahin schon mal loslegt und was Gutes für euch tut. Bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit und bis in 2 Wochen.